HR Info. Das Interview.
Mit Oliver Günther. Kommen Fahrverbote für Dieselautos? Wie reagiert die Politik auf die bekannt gewordenen Abgasmanipulationen? Und laufen Tesla, Google und Co. den deutschen Autobauern den Rang ab? Geht es um die Stichworte Auto und Verkehr, werfen derzeit viele den Blick in die Zukunft. Die einen hoffen, dass Mobilität endlich klima- und umweltfreundlicher wird. Die anderen fragen sich, ob sie mit ihrem Dieselauto künftig noch überall hinfahren können oder ob ihr Job noch sicher ist. Einer, der sich seit vielen Jahren professionell mit diesen Fragen beschäftigt, ist Stefan Rammler. Rammler ist Zukunfts- und Mobilitätsforscher an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Und er ist Autor verschiedener Bücher zum Thema Mobilität der Zukunft. Sein aktuelles trägt den Titel Volk ohne Wagen, ist überschrieben als Streitschrift und bietet durchaus steile Thesen. Zum Beispiel, die Automobilität im Sinne der automobilen Massenkultur gehört abgeschafft. Autohasser, Provokateur oder Visionär? Darüber wollen wir reden mit Stefan Rammler in HR Info, das Interview. Die automobile Massenkultur gehört abgeschafft, schreiben Sie in Ihrem Buch Volk ohne Wagen. Sie selbst haben Ihr Auto auch schon abgeschafft?
Na, ich habe es zumindest mal konvertiert in ein Elektroauto.
Okay, weil es ganz ohne Auto dann doch nicht geht.
Ja, es würde fast gehen, ganz ohne Auto, aber als jemand, der so lange Jahre schon für Elektromobilität eintritt und dafür wirbt, war ich der Meinung, es braucht Pioniere, es braucht Leute, die die Autos fahren, die sie zeigen und vor allen Dingen auch ausprobierbar machen für Nachbarn, Freunde und Verwandte. Und wir wissen durch die Begleitstudien zur Elektromobilität, wenn Menschen sich an ein solches Auto setzen, die Erfahrungen machen, dann steigt die Akzeptanzrate massiv. Und das ist mein Ziel, einfach zu sagen, hey, das ist mein Thema. Ich rede darüber, ich schreibe darüber, ich plädiere dafür. Also muss ich das selber auch ausprobieren in seinen Schattenseiten und seinen Vorteilen und eben dafür werben auch.
Also erstmal, wenn Sie sagen, die automobile Massenkultur gehört abgeschafft, bezieht sich das nicht auf das Auto insgesamt, sondern es bezieht sich erstmal auf Diesel, Benzin.
Nein, es bezieht sich, meine Grundthese auf des neuen Buches ist ja, dass wir den Beginn vom Ende der modernen Massenautomobilität oder modernen Automobilität gerade erleben. Mir geht es eigentlich darum, deutlich zu machen, dass die neue Antriebstechnologie, beispielsweise des Elektromotors, ob nun mit Batterietechnologie oder Brennstoffzelle, nur dann wirklich zu einem ökologischen Benefit führt, weil der ökologische Rucksack auch eines Elektroautos oder eines Brennstoffzellenfahrzeugs durchaus groß ist, wenn wir diese Hochtechnologieprodukte, die zukünftigen, sehr effizient nutzen, miteinander teilen. Und das Teilen, das Sharing, die Sharing Economy im Bereich der Mobilität, das Ridesharing ist, also das Mitfahren mit anderen auf einem Weg oder das Teilen von Fahrzeugen oder anderen Verkehrsträgern, das ist im Grunde das, was in Zukunft ganz einfach sein wird durch die digitalen Technologien und Medien.
Apps zum Beispiel, die entsprechende Dienste anbieten, wie Carsharing.
Genau, elektromobiles Carsharing, das flexible Carsharing, Car2Go, die BMW-Konzepte mit Zixx zusammen, Movil, internationale Anbieter, all das sind Punkte, die sich massiv gerade entwickeln, auch in anderen Teilen der Welt.
Okay. Das würde aber heißen, dass Sie sich jetzt ein E-Mobil-Auto oder ein E-Auto gekauft haben, ist auch tatsächlich für Sie nur der erste Schritt.
Genau.
Andere müssen dann noch kommen. Denn auch Ihr E-Auto steht wahrscheinlich 23 Stunden am Tag eher rum.
In der Tat ist das, was ich da persönlich mache, jetzt nicht das Leitbild, was ich öffentlich vertrete. Aber gleichwohl, ich habe die Begründung genannt, warum ich dieses Fahrzeug nutze und eben auch im Sinne eines demonstrativen Konsums mal eine andere Richtung benutze.
Auch Vorbild?
Auch Vorbild, weil Sie sagen, ja, Vorbild und Verweisungsfunktion. Ne? Man kann nicht über das Thema predigen und selber gar nicht versuchen, etwas in seiner privaten Mobilitätspraxis zu verändern. Aber im Kern ist es die Multi- und Intermodalität, die auch unseren privaten Lebensstil prägt. Das Fahren mit den öffentlichen Verkehren und mit dem Fahrrad. Und das Auto ist eine Ergänzung. Und das ist im Grunde mein Idealbild auch der Zukunft der urbanen Mobilität.
Wenn jetzt Leute uns zuhören und hören Intermodalität, hören Sharing, hören öffentlicher Personennahverkehr, dann wird der ein oder andere wahrscheinlich denken, ach, wieder so ein grüner Autohasser. Das mit dem Autohasser können wir ja vielleicht gleich klären. Sind Sie ein Autohasser?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin Wissenschaftler. 80% der Deutschen sagen, wir wollen sauberere Städte, mehr Umweltschutz, wir wollen weniger Lärm, wir wollen bessere Luft, wir wollen keinen Klimawandel. Jetzt frage ich mich, warum die glauben, dass sich das einfach automatisch ergibt. Wer kauft denn eigentlich die SUVs? Und warum liegt die durchschnittliche PS-Zahl eines deutschen neu angeschafften Autos bei 150 bis 170 PS? Da gibt es offenkundig eine große Kluft zwischen dem, was man weiß oder möchte und dem, was man bereit ist zu tun. Das gilt für die Politik und für die Verbraucher. Und das ist im Grunde das, was ich sage, wir müssen uns jetzt bewegen. Ich bin kein Autohasser in dem Sinne. Ich bin im Grunde groß geworden mit dem Automobil als Landjugendlicher. Mhm. Ich habe immer darüber geforscht. Ich weiß, warum das Auto so wichtig und so praktisch auch ist. All diese Dinge kenne ich und weiß ich. Ich hasse das Auto nicht. Ich sehe nur, dass diese Ressource jetzt nicht mehr zeitgemäß ist.
Okay, trotzdem mal der Test. Gibt es Autos, wo Sie im Grunde genommen auch schwach werden? Die Sie begeistern können. Das Autos eher, jenseits des E-Autos.
Ja, das sind ältere Autos. Ich habe ja in den USA studiert oder war längere Zeit dort, habe da gearbeitet auch. Und so ein Pickup-Truck, das hat schon was.
Also, okay.
Ich bin ihn nie gefahren, aber das macht Eindruck. Ne? So ein Dodge Ram Baujahr 80, blau metallic, ist ein schönes Auto. Das kann man aber eigentlich nur in den USA fahren. Und die großen Autos über die langen Distanzen, das ist in den USA möglich. Das ist ja hier gar nicht mehr möglich. Halte ich für irrational, aber ist natürlich emotional sehr, sehr anpackend auch in gewisser Weise.
H-Info, das Interview heute mit Stefan Ramler, Mobilitäts- und Zukunftsforscher, Autor des aktuellen Buchs Volk ohne Wagen. Angesichts der aktuellen Diskussion um die Stichworte Dieselgate und Fahrverbot sprechen wir über die Frage, wie sind wir in der Zukunft unterwegs? Und Sie, Herr Ramler, sagen, nicht mehr so viel mit dem Auto, zumindest nicht mehr so mit dem Auto, wie wir jetzt in der Vergangenheit unterwegs gewesen sind, stellt sich natürlich die Frage, wie denn dann? Sie haben so ein paar Stichworte schon genannt, aber um es vielleicht mal ein bisschen konkreter zu machen, habe ich was mitgebracht. Und zwar hat in der vergangenen Woche der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen im Hessischen Landtag eine Rede gehalten und dabei seine Vorstellung beschrieben, wie er sich im Jahr 2035 in Hessen Mobilität vorstellt. Und da hören wir vielleicht mal ganz kurz rein.
Wenn Sie in 18 Jahren morgens nach Frankfurt möchten, dann könnten Sie sich zu Hause von einem selbstfahrenden Auto abholen lassen, das Sie bei Ihrem Verkehrsverbund bestellt haben. Auf der Autobahn fädelt es sich dann auf eine eigene Spur ein, auf der nur autonome Fahrzeuge unterwegs sind. Der E-Motor surrt leise. Während Sie E-Mails oder Unterlagen lesen, denken Sie vielleicht noch mit leichtem Schaudern an den Berufsverkehr vor 2 Jahrzehnten. Das Fahrzeug liefert Sie an der Zieladresse ab oder noch besser an einer Mobilitätsstation, wo Sie auf die U-Bahn umsteigen, denn auch in 20 Jahren wird es in den Innenstädten eng sein. Vielleicht steigen Sie je nach Wetter und Belieben um aufs elektrisch unterstützte Leihfahrrad. Schließlich gibt es ein Netz von Raddirektwegen. Was am schnellsten und bequemsten ist, hat Ihre Smartphone-App ermittelt. Sie brauchen keine Fahrpläne zu wälzen und keine Tarife zu vergleichen. Die Luft ist besser geworden, die Lebensqualität gestiegen. Es gibt wahrscheinlich mehr Mobilität als heute, aber sie belastet weniger.
Stefan Ramler, Mobilitätsforscher, heute in HR Info das Interview. Es gibt wahrscheinlich mehr Mobilität als heute, aber sie belastet weniger. Das hört sich doch nach der perfekten neuen Verkehrswelt an.
Ja, Herr Al-Wazir ist ja auch Politiker. Er muss ja mit solchen Möglichkeitshorizonten operieren, solche Szenarien entwickeln. Aber nein, ich höre das mit einem lachenden und einem weinenden Auge, mehr mit einem lachenden, weil diese Szenarien ich ja seit vielen Jahren selber mitproduziere und andere auch. Ich würde sagen, das ist schon Mainstream im Bereich der deutschen Verkehrsplanung und Verkehrspolitik. Das, was ich nicht so teile, wo aber auch gerade eine große Debatte darüber im Gange ist, man muss immer schauen, wer spricht da eigentlich, mit welchem Interesse und welchem Ziel, ist die Frage der Automatisierung. Ich glaube nicht, dass in 18 Jahren in dicht gepackten, sehr engen, hybriden, komplexen Verkehrssituationen wie in deutschen Innenstädten die Automatisierungstechnologie schon in der Lage sein wird, so smarte Verkehre anzubieten, wie er das gerade gesagt hat.
Was heißt Hybrid?
Eine Hybrid, einfach gemischte Verkehre.
Gemischt, okay.
Wir haben in Städten, es wird immer beschrieben, dass automatisierende Fahren kommt und Google sagt, wir haben das zu 95% im Griff. Wenn man genauer hinschaut, dann ist es das automatische oder vollautomatische Fahren auf langen Distanzen in wenig komplexen Verkehrssituationen. Durch die Wüste von Nevada,
da schaffen, keiner entgegenkommt und keiner von rechts kommt oder links kommt.
Da kommt keiner von rechts und von links, da ist nichts los. Da kann man stundenlang fahren, ohne dass einem ein Auto begegnet. In Deutschland, in deutschen Innenstädten ist das etwas. etwas anderes. Mhm. Da kommt von rechts und links jemand, unvorhergesehen, da gibt es Radfahrer, da gibt es Fußgeher, da gibt es Füchse, Wildschweine in Berlin, was auch immer. Unvorhergesehene Erlebnisse und Ereignisse, das ist alles sehr schwierig.
Okay, ist angekommen. Ich bleib mal, weil autonomes Fahren ist ja wirklich noch Zukunftsmusik. Aber wenn wir auch Ihre Aufforderung ernst nehmen, zu einer neuen Nutzung auch des Autos zu kommen, fangen wir vielleicht mal wirklich bei dem E-Mobil an, bei dem E-Motor. Ich zum Beispiel überlege mir tatsächlich im Moment ein neues Auto zu kaufen. Ich habe bislang einen Diesel, gemeinsam mit meiner Frau. Und da stelle ich erstmal fest, wenn ich jetzt auf ein E-Auto umsteige oder auf einen Hybridwagen, ist das erstmal deutlich teurer, als es zum Beispiel ein Diesel oder ein Benziner ein vergleichbarer wäre. Das ist ja schon mal echt eine Hürde. Können Sie nachvollziehen?
Ja, natürlich. Wir haben eine Situation, eine regulierungspolitische Situation in Deutschland, die nicht ideal ist für den Konsumenten wie für die Autobauer, für das Wechseln auf die Elektromobilität.
Gut, aber was mache ich denn jetzt? Also Sie geben Räumen auch ein, es ist teurer. Ich wohne zum Beispiel in der Frankfurter Innenstadt, Ladestation, einem Miethaus, ausgesprochen schwer. Was mache ich?
Ja, also Sie können nackten Mann nicht in die Tasche greifen. Mhm. Wenn die Rahmenbedingungen nicht so sind, wenn sie so schlecht sind, wie sie jetzt sind, dann müssen wir erstmal politisch arbeiten, um die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. In Deutschland hieße das, erstmal die Infrastrukturen auszubauen für die Nutzung.
Also Ladestationen.
Ja, natürlich
zum
Ladestationen. Da gibt es vielfältige Varianten. Und dann heißt es als nächstes zu überlegen, wie wir die Markteinführung des Elektroautos unterstützen können, wie wir beispielsweise als Regierung, als Landesregierung, als Bundesregierung, als staatliche Akteure, könnten wir eine andere Beschaffungspolitik betreiben. Es geht ja um die Frage, wie kommen wir auch zu einem anderen Kostenniveau. Ein anderes Kostenniveau entsteht erst dann, wenn die Nachfrage so groß ist, dass die Unternehmen große Stückzahlen auflegen können und eben dieser Prozess der Kostendegression bei großen Stückzahlen eintritt. Das müssten wir erstmal unterstützen. Das ist die Frage nach Henne und Ei.
Okay.
Die Politik sagt, die Autoindustrie soll jetzt mal Elektromobilität machen. Ne? Sagt aber nicht, wie der Verbraucher dazu kommt, diese Produkte nachzufragen. Also geht es im Grunde darum, nachfrageseitig Infrastrukturen zu schaffen, dass der Verbraucher überhaupt die Rahmenbedingungen findet, dass das attraktiv wird für ihn. Dazu gehören eben Nutzungsvorteile vielleicht für Elektrofahrzeuge, weil beim Parken, beim Laden, bestimmte Fahrspuren. Das können wir in Norwegen uns anschauen, das können wir in anderen Ländern Europas uns zum Teil auch anschauen. Das ist die Nachfrageseite. Und es geht auf der anderen Seite dann darum, vielleicht auch mit Markteinführungshilfen, mit Kaufprämien, mit einer anderen Form von Besteuerung. Das kann man in Holland sehr gut sehen. Da wird Diesel sehr teuer besteuert. Da gibt es auch Kaufprämien für verbrennungsmotorische Fahrzeuge. Und je geringer das Fahrzeug motorisiert ist, je weniger es verbraucht, desto mehr werde ich belohnt im Grunde für den Kauf. Wenn ich ein Null-Emissionsfahrzeug kaufe, dann bekomme ich am meisten Subventionierung. Also der Staat sagt da ganz genau, in welche Richtung er das Kaufverhalten ändern möchte. Er sagt ganz klar, wir wollen raus aus den verbrennungsmotorischen Technologien. Und er setzt die Maßnahmen dafür ein, den Mut, das umzusetzen.
Das heißt, wenn man mal ganz kurz noch bleibt bei dem, was wir vorhin vom hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir gehört haben als Vision, könnte man jetzt sagen, da muss er jetzt als Politiker auch entsprechend was tun, damit seine Vision auch, wenn ich sie richtig verstehe.
Genau, er muss liefern. Und dann wird sukzessive über diesen evolutionären Prozess, dass da Angebote sind, die genutzt werden, dann führt sich das so in den Markt ein. Das dauert seine Zeit, das fällt nicht vom Himmel. Und wir können nicht erwarten, dass, wie die Politik das ja in Bezug auf Elektromobilität vor 8 Jahren schon gesagt hat, das muss sich unter rein marktwirtschaftlichen Bedingungen durchsetzen. Das ist totaler Unsinn. Das wird sich niemals unter rein marktwirtschaftlichen Bedingungen durchsetzen, weil die Fahrtabhängigkeit der Nachfrageseite, also an der Angebotsseite, die liegt beim Verbrenner. Alle Kostenstrukturen liegen günstigerweise gerade noch beim Verbrenner. Und wenn ich das Neue will, das andere will, dann muss ich die Rahmenbedingungen ändern. Den Mut muss die Politik haben, sonst kann sie ihre Nachhaltigkeitsziele gleich aufgeben.
HR Info, das Interview mit Stefan Rammler, Zukunfts- und Mobilitätsforscher. Wir reden über die Zukunft der Mobilität, beziehungsweise über den Weg in diese Zukunft. Und da würde ich jetzt ganz gern mal einen Zwischenstopp einlegen. Ich könnte auch sagen, einen Boxenstopp. Ich habe hier die HR Info Interviewbox dabei. Ich kann mal ganz kurz schütteln. Haben Sie schon eine Idee, was da drin sein könnte? Vielleicht hört man das hier auch über das Mikrofon. Nee,
Buch.
Keine
vielleicht.
Ahnung. Buch. Ja, das könnte sein. Weil ich gebe sie Ihnen mal rüber. Vielleicht nehmen Sie mal den Deckel ab. Kein Buch.
Sand.
Sand, genau richtig.
Sand.
Habe ich mitgebracht wegen der aktuellen Diskussion um Abgase, Luftverschmutzung, Fahrverbote für Dieselautos, Stichwort Feinstaub.
Mhm.
Feinstaub ist gesundheitsschädlich, die Grenzwerte werden zumindest in einigen Großstädten in Deutschland überschritten. Das spielt ja alles eine große Rolle, auch bei der aktuellen Diskussion um Fahrverbote. Aber wenn es um Feinstaub geht, habe ich auf der Online-Seite des Umweltbundesamtes gelesen, dass gar nicht der Straßenverkehr der Hauptverursacher ist, sondern das Hauptverursacher von Feinstaub die Landwirtschaft und sogenannte Schüttgüter sind. Und Sand ist ein Schüttgut. Deshalb habe ich das mal mitgebracht, weil ich mir da schon die Frage stelle, wenn der Straßenverkehr mit 14% Anteil als Verursacher von Feinstaub einen deutlich niedrigeren Anteil hat als zum Beispiel das Schüttgut mit 23%, führen wir da nicht doch eine ideologische Debatte?
Nein, das kann ich ganz kalt abweisen. Ich kenne diese Debatte.
Sehr deutlich.
Und gerade in Hamburg wird das ja auch immer ins Feld geführt. Leute, lasst uns doch erstmal die dicken Dieselschiffe sauber machen und die dreckigen Diesel, die da verbrannt werden. Es ist ja oft Altlasten, es ist ja Schweröl, was da verbrannt wird.
Also in dem Fall wirklich Schiffe, gell?
Das ist wirklich, also das sind wirklich Schiffe, da liegt das auch nahe. Da ist die Emissionsbelastung durch den Hafen und die Schifffahrt sehr viel größer als durch den Autoverkehr. Da gibt es natürlich die Argumente zu sagen, lasst uns erstmal das sauberer machen. Lasst uns überhaupt erstmal den Schifffahrtsverkehr weltweit sauberer machen. Das ist so ein bisschen Verschiebebahnhof, weil in dem Bereich, der gerade im Mittelpunkt steht, sich nicht verändern will. Ich denke, diese Ziele der Nachhaltigkeit, mit denen wir alle konfrontiert sind, die immer deutlicher werden, wie wichtig es ist, sie anzusteuern und zu erreichen, die kann man nur erreichen, wenn man in allen Bereichen etwas ändert, auch im Bereich der Automobilität. Und das Problem des Feinstaubs ist nicht das einzige Problem der Automobilität. Wir haben es da mit Ressourcenproblematiken zu tun, mit der Frage, wo kommt das Erdöl her, mit der Geopolitik der Ressourcen. Mhm. Es ist viele Jahrzehnte.
Aber wenn wir über Fahrverbote reden, reden wir über Feinstaub und
da reden wir
über Luftverschmutzung.
Nicht über Feinstaube nur, da reden wir auch über NOx, über Stickoxide, über Reizgase. Die Stickoxide sind nach wie vor massiv und der Diesel ist nach allen Berechnungen des Umweltbundesamtes ein Hauptverursacher dieser Stickoxide. Und wenn die Dieselfahrzeuge, die wir heute auf den Straßen haben, die juristisch offiziell angekündigten Grenzwerte einhalten würde, was sie ja nicht tun, dann wäre das ganze Problem ein Stück weit geringer. Mhm. Also es geht um das ganze Konglomerat von externen Effekten, ob es nun die Emissionen sind, die CO2-Emissionen, die lokal unwirksam sind, aber global wirken, ob es um die Frage geht, wo die Ressourcen herkommen für das Bauen, aber auch für das Betreiben, also wo die Treibstoffe herkommen. Wenn es um die lokalen Emissionen geht, in die NOx-Emissionen oder eben auch die Feinstäube. Wenn es um die Raumproblematik geht, auch das dürfen wir nicht vergessen. Wer sagt denn eigentlich, dass die Autofahrer ein Recht haben und Radfahrer kein Recht haben, diesen Raum mit in Anspruch zu nehmen?
Also die Dinge zusammen, die können wir lösen.
Also es ist eben nicht nur das Feinstaubproblem, sondern es sind all diese Dinge, die zusammenkommen. Und da muss man eben grundsätzlich am Thema Automobil und Automobilbesitz und Nutzung ansetzen.
Sie haben ja vorhin schon auch angesprochen, was Sie so für politische Maßnahmen für sinnvoll erachten würden. Also Stichwort E-Mobilität, eine Form von unter anderem Subventionierung, eine andere finanzielle Steuerung, die Anreize schafft, um E-Mobilität zu kaufen. Ich würde ganz gerne mal noch so ein paar andere konkrete politische Maßnahmen zu sprechen kommen, wenn ich Sie richtig verstehe. Fahrverbote in Zonen, die tatsächlich durch Feinstaub oder durch Stickoxide belastet sind, und zwar über die geltenden Grenzwerte hinaus. Richtig oder falsch?
Richtig. Ich bin auch dafür, dass man alles versucht, Fahrverbote zu vermeiden. Aber wenn es dann eben nicht funktioniert, dann ist das richtige Signal.
Hm. Ja. Andere Debatte, keine Zulassung mehr für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ab 2030. Richtig oder falsch?
Richtig. Ich würde auf 35 gehen. Da lässt sich diskutieren, aber klar ist, und da bin ich einverstanden, dass wir einen klaren Ausstiegszeitraum benennen, damit Planungssicherheit entsteht.
Auf der anderen Seite haben wir die deutsche Automobilindustrie, eine Schlüsselindustrie in Deutschland mit hunderttausenden Arbeitsplätzen. Die Hersteller leben, vor allem die deutschen Hersteller, leben vom Verbrennungsmotor. Was sagen Sie den Leuten bei Opel, VW, BMW?
Den sage ich, Leute, Arbeitsplätze gehen sowieso verloren. Mhm. Durch die Digitalisierung der Produktion, durch die Digitalisierung der neuen Dienstleistungen, die neue Mobilität, das Teilen, das Sharen. Ne? Das entwickelt ja auch sich rasant und es führt zu weniger Beschäftigung. Die Frage der Verlagerung von Produktion, das ist ein weiterer Aspekt. Und die Elektromobilität braucht auch weniger
Verlagerung von Produktion
in Länder, wo man die Fahrzeuge verkauft. Das war ja früher so, man hat hier gebaut. Und man hat sie dann verladen und irgendwo verkauft. Es ist immer klüger, Vollproduktion jetzt in Mexiko zu machen oder auch in China, wenn man die langen Wege nicht hat und die Logistik nicht hat. Und dann einfach in den Märkten, wo man verkaufen will.
Das kostet ja auch Arbeitsplätze, gell?
Das kostet ja auch Arbeitsplätze. Das ist das Outsourcing, das kennen wir seit vielen Jahrzehnten. All diese vier Dinge zusammengenommen führen dazu, dass sowieso Arbeitsplätze verloren gehen. Da muss sich drum gekümmert werden.
Mhm.
Ich bin der Letzte, der sagt, die Beschäftigung ist mir scheißegal. Es gibt viele Kollegen, die eine harte ökologische Position Position vertreten und tendenziell die Frage der Beschäftigung vergessen. Es gibt aber auch genauso viele, die die Frage der Beschäftigung über alles stellen und denen die Frage der Nachhaltigkeit ein Stück weit dann egal ist, aus kurzfristigen, durchaus nachvollziehbaren persönlichen Überlegungen. In Zukunft wird es darum gehen, beides miteinander zu vermitteln. Viele Ökonomen sagen, eine Ökonomie der Zukunft, die überhaupt erfolgreich sein will, muss nachhaltig sein. Sonst wird sie auch sich selbst ein Bein stellen. Und das ist genau das. Es geht darum, nicht das eine auf Kosten des anderen auszuspielen oder zu verhindern, sondern beides verdammt nochmal miteinander kombiniert in Einklang zu bringen und Beschäftigung und Umweltschutz unter ein Dach zu befördern.
Das ist ja auch, wenn man so auf Ihre Person schaut, Sie haben ja eine persönliche Verbindung in so Regionen, die mit durch die Automobilindustrie auch groß geworden sind. Also zum einen ist Ihr Lehrstuhl, Ihre Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Sie selber sind auch in Braunschweig, glaube ich, groß geworden oder im Raum Braunschweig, genau. Jahrgang 1968. Sie haben den Aufstieg der Region im Zuge des Erfolges der Automobilindustrie ja miterlebt, persönlich miterlebt.
Ja, also einmal an meiner eigenen Biografie. Durch das, was in den Familien meiner Freunde passiert. Mein Vater hat nicht im Werk gearbeitet, aber die politökonomische Entwicklung, die in dieser ganzen Region stattgefunden, die Aufwärtstransformation, die Modernisierung, der Erfolg dieser Region mit dem Automobilbau, den habe ich beobachtet. Es ist eine sehr wohlhabende Region, die Region Südostniedersachsen, eben weil es diesen erfolgreichen Automobilbau dort gibt. Und deswegen ist mir natürlich die beschäftigungspolitische Perspektive immer schon sehr wichtig gewesen. Das ist gute Arbeit auch, die in der Autoindustrie vorhanden ist, sehr gut bezahlte Arbeit. Ich kenne die Leute, die am Band arbeiten. Das sind zum Teil alte Schulfreunde, die jetzt da am Band arbeiten. Ich kenne diese, ich kenne natürlich das Werk in- und auswendig über die vielen Jahre der Kooperationen. Ich kenne die Forschungsabteilungen.
Gibt eine Kooperation zwischen
Ihnen? Ja, ich habe viele Jahre mit der Autoindustrie zusammen gemacht, das auch nach wie vor. Ich habe da keine Berührungsängste. Das zeigt eben, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Mhm. Das sage ich, kann ich immer wieder nur sagen. Mhm. Leute, lasst diese Zuspitzung, diese Frontstellung, diese Ideologisierung, diesen Dogmatismus auch, das führt uns in keiner Weise weiter, diese Konfrontation auch in der Debatte, nur Kooperation ein bisschen einander zuhören, führt weiter und dafür plädiere ich.
Stefan Rammler, heute zu Gast bei HR Info, das Interview. Mobilitäts- und Zukunftsforscher, das ist so ein Label, das Sie immer, Sie lächeln schon, das Ihnen immer zugesprochen wird. So werden Sie auch vorgestellt im Zusammenhang mit Ihrem neuen Buch, Volk ohne Wagen. Ich bleibe mal an diesem Begriff Zukunftsforscher nochmal hängen, Hand aufs Herz. Ist es überhaupt heute möglich, vorherzusagen, was in 20 Jahren sein wird?
Nein, deswegen lächle ich auch immer. Es ist natürlich verstehbar, dass der Begriff Zukunftsforscher so schön plastisch ist und griffig, auch für die Medien. Ich selber würde mich nicht als Zukunftsforscher bezeichnen, allein schon deswegen, weil das, was noch nicht ist, das Zukünftige, gar nicht im klassischen wissenschaftlichen Sinne analytisch zu beforschen ist. Also das als Forschung zu bezeichnen, wäre eigentlich eine Irreführung. Wir können allenfalls sehr klug oder weniger klug über die Zukunft spekulieren. Wir können das auch auf Basis wissenschaftlicher Ergebnisse tun, auf der Basis wissenschaftlicher Analysen, das tue ich auch. Aber wir müssen immer dazu sagen, über die Zukunft zu spekulieren, bleibt eben Spekulation. Wir wissen es nicht.
Und dann gibt es immer noch in solchen Prozessen Ereignisse, die keiner voraussehen kann. Also ich erinnere mich zum Beispiel im Zusammenhang mit der Debatte um den Ausstieg aus der Atomenergie, ja oder nein, um so ein Ereignis wie Fukushima, das keiner vorhersehen konnte, das aber die Diskussion total verändert hat. Also das nennt man, glaube ich, so disruptives Ereignis in dem Zusammenhang.
Genau.
Könnte es sein, dass jetzt sowas wie zum Beispiel diese aktuelle Debatte bei uns wie Dieselgate, dass das auch so ein disruptives Ereignis ist?
Das habe ich eine Zeit lang gedacht. Das ist in der Tat ein wichtiges Gedankenspiel der Zukunftsforschung, disruptive Veränderungen immer mit einzubeziehen. Wir dürfen das aber nicht analytisch, systematisch machen. Wir nennen das Wildcards, unvorhergesehene Großereignisse mit massiven Effekten, aber eben mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit. Fukushima war ein solches Ding, ein solches Möglichkeitsfenster, was dann die Kanzlerin tatsächlich auch genutzt hat, um energiepolitisch ein paar Fakten zu schaffen und eine Veränderung anzustoßen, die ja nach wie vor umstritten ist, von der ich aber glaube, dass es ein Move in die richtige Richtung war. Bei Diesel haben wir dann vor 2 Jahren gedacht, na, das könnte sich doch vielleicht ein Stück weit in eine ähnliche Konstellation entwickeln, wo wir den Sprung dann machen, weil alle das einsehen, dass es ein Problem ist, in die neue Technologie, in die neue Nutzungsform, in die neue Automobilität. Ich glaube das mittlerweile nicht mehr. So jedenfalls, wie die Kanzlerin im Wahlkampf jetzt agiert und auch die SPD agiert, auch wie die Gewerkschaften agieren, ist es eher das Beharren beim Alten und die Innovation in die Sackgasse weiter hinein als der mutige Sprung in die wirklich nachhaltige Verkehrszukunft.
Stefan Rammler, herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Das war HR Info, das Interview mit Oliver Günther und Stefan Rammler, Mobilitäts- und Zukunftsforscher an der Hochschule der Bildenden Künste in Braunschweig. Mehr Informationen zum Interview und zu Stefan Rammlers neuem Buch Volk ohne Wagen finden Sie auf hrinforadio.de. Dort finden Sie auch das komplette Gespräch als Podcast.